Meistens, wenn man so Wochenende, verlängerte Wochenende hat, dann sind die Nächte immer kürzer, dann hat man immer weniger Kraft und dann ist man immer mehr müde. Also, aber es darf jeder schlafen dabei, wenn ich rede, ne? Das ist kein Problem. Aber wir wollen noch ein wenig weitergehen im Gedanken der Seelsorge. Seelsorge ist auch zehntens eine Hilfe, um zu wachsen als Jünger Jesu. Das heißt, wenn einer sich kümmert um den anderen und ihm hilft, dann wird einer für den anderen eigentlich auch ein Vorbild in seinem Leben, eine Hilfe. Wir werden nur Vorbilder, wenn andere Menschen merken, dass wir sie lieben und dass wir ihnen helfen. Es gibt Vorbilder, die Vorbilder sind einfach von ihrem Wissen her, die viel studiert haben und so weiter, das ist sehr gut. Und doch die Gemeinde braucht Vorbilder, Menschen, die Herz haben für die anderen, ihnen helfen, vorwärts zu gehen. Und damit auch eigentlich selber, die geholfen werden, haben selber dann auch ein Herz und bekommen das Herz, um die Not von den anderen zu sehen und auch um anderen zu helfen. Wahrscheinlich sagst du dich wie jeder, wie ich auch, wer bin ich, um Seelsorge zu machen, was kann ich dann da helfen, ich habe ja keine Ahnung, ich bin ja viel zu jung und so weiter, wie soll ich helfen, ich habe ja keine Antworten. Ich glaube, das ganz Wichtige ist, dass du Liebe hast zu den anderen, es wird dich bewegen, wenn es jemandem nicht gut geht, und dann denkst du zuerst, ja, sowieso kann ich nicht helfen, aber die Realität ist, dass die Seelsorge anfängt, die Schule fängt an, indem, dass man einem anderen zuhört. Hören, was ihn bewegt. Hören, was seine Last ist. Und wenn, beim Zuhören musst du absolut noch keine Antwort haben. Beim Zuhören darfst du auch sagen, ich weiß nicht, wie dir helfen. Aber alles beginnt mit dem Zuhören. Und dieses Zuhören kommt eben, soll aus der Liebe kommen. Nicht das Zuhören, weil man wissen will, was der andere lebt, sondern weil man merkt, in seinem Leben, er hat Mühe, ich finde ihn traurig, irgendwie, was bewegt ihn denn? Wieso ist es bei ihm so schwer im Leben? Und dann das Zuhören. Und von diesem Zuhören gehst du dann nach Hause. Was man immer kann mit einem anderen ist beten. Vergiss es nicht. Zuhören und beten, das kann man. Und das Zuhören und Beten kann Wunder wirken. Ich gebe dir nur ein Beispiel, da ging es um eine nicht bekehrte Person. Ich arbeitete im Supermarkt als Handlanger, musste die Flaschen einfahren, Platz stellen, wo die Kunden dann wieder weggenommen haben, ne? Immer wieder Flaschen hinstellen. 250 Sorte verschiedene Weine. War mein Job, ne? Als Handlanger. Und am Morgen kam eine von der Kassiertochter. Sagt denn das Kassier? Ja, ich hab's verstanden, ne? Frau, die an der Kasse arbeitet, die im Weinen war. Eine junge Frau. Und ich war da mit meinen Flaschen, hab sie gesehen an der Kasse. War am Weinen. Und es war wie wenn eben inwendig der Herr sagt, oder der Geist sagt, du hast gesehen, sie weint. Ja, ich hab's gesehen. Okay. Und dann bin ich zu ihr gegangen an die Kasse und habe gesagt, wie geht's Ihnen? Haben Sie etwas, wo ich helfen kann? Dann hat sie im schluchzenden Wein gesagt, diese Nacht ist mein Schatz, also mon fiancé, mein Verlobter, ist diese Nacht mit dem Motorrad Unfall tot. Da habe ich ihr nur gesagt, so einen Schmerz und Leiden habe ich nie erlebt. Darf ich mit Ihnen beten? Sie hat keine Antwort gegeben, ich habe angefangen zu beten. Ich war zum Glück kein Kunde da an der Kasse. Und habe im Gebet gesagt, Herr, du siehst ja, sie hat etwas erlebt, da kann ich nicht helfen. Ich kenne das Leiden nicht. So was Schreckliches habe ich nie erlebt. Ich weiß da nicht, wie helfen. Aber Herr, ich vertraue auf dich. Du kannst ihr helfen. Herr, du bist Gott. Du kannst eingreifen. Ich weiß nicht wie. Du kannst sie trösten, Herr. Ich weiß nicht wie. Am selben Abend, als sie nach Hause kam, kam ein Freund von ihr und hat ihr vorgeschlagen, er war Spirit, vorgeschlagen, mit ihrem Verlobten zu reden, der gestorben war, im Geist von den Toten und so. Ne? Und er hat dann die Geister von den Toten gerufen, dass sie noch mit ihm reden kann und wissen, noch Verschiedenes wissen kann. Das hat sie dann nachher erzählt, die Tage nachher. Und jedes Mal, dass er angefangen hat zu rufen, hat sie gesagt, was wie, wenn sie blind wäre, und hat dann inwendig immer mein Gesicht gesehen beim Beten. Ja. Und dann hat sie dem anderen gesagt, ich will das nicht. Dann hat er gesagt, doch, das ist doch kein Problem, kannst mit ihm reden. Dann hat er wieder angefangen, die Geister zu rufen, und sie wieder mich gesehen. Ja. Sie war nachher in der Gemeinde in Remiremont, an diesem Ort. Ich hatte absolut keine Antwort zu dieser Frau. Was soll ich denn sagen, verstehst du? Ich kann doch nicht da sagen, ja, okay. Was soll ich denn sagen, verstehst du? Hast ja nichts zu sagen. Aber zu beten hast du was. Zu beten hast du was. Ja? Und Gott kann. Klar, ich habe oft mit anderen gebetet, da habe ich nichts zu erzählen. Es hat nichts Besonderes gegeben, scheinbar. Ich weiß nichts davon. Ne? Nicht, dass ihr jetzt meint, dass jedes Mal, wenn ich bete, gibt es was. Nein, nein. Wenn ich bete, hört Gott zu, das glaube ich voll. Nicht wegen mir, aber wegen ihm. Aber er kann. Und da, wo wir keine Antwort haben, und wo wir zugeben, dass wir sie nicht haben, kann Gott helfen. Im Gebet habe ich ganz klar vor dieser Frau gesagt, Herr, du weißt, ich habe absolut nichts zu sagen. Keine Antwort. Klar, man hätte sagen können, sonst sind Sie bereit zum Sterben und so. Ne? Aber vielleicht ist der beste Moment auch nicht. Ne? Okay, ne? Das versteht ihr auch. Ne? Okay. Also Seelsorge beginnt. Bulldozer, genau. Ja, und Gott hätte ihn gebraucht, das ist das Wunderbare.
Das
hättest du
der Nächste sein
müssen. Genau. Genau. Ja. Also, okay. Das wollte ich nur sagen, weil es ist wichtig, nicht, dass man erwartet, dass man für Seelsorge sein werden kann. In der Bibelschule haben wir alle 4 Jahre Seelsorgekurse. Mit auch verschiedene Fälle, die man überlegt, miteinander in Gruppenarbeit und so weiter. Aber am Ende kommen nicht Seelsorger heraus, bei den 4 Jahren. Diese Kurse sind nicht unnötig. Aber wenn im Herzen von jedem nicht die Liebe ist, um die Last zu sehen von jemand anderem, dann wird das eine Technik, etwas Technisches, das absolut keine Hilfe bringt. Der Seelsorger beginnt da, wo Liebe ist zu Menschen und wo das wegen der Präsenz vom Heiligen Geist das Verspüren ist, er braucht Hilfe, ich will zuhören, ich möchte gerne Hilfe bringen. Darum steht bei mir auch hier als 11. Das Gebet mit den Leuten ist Seelsorge. Das ist Seelsorge. Das Wichtige bleibt immer wieder, dass Gottes Wirken da ist, dass wir auch im Gebet mit den Leuten voll ehrlich sind. Dass wir nicht das Gefühl geben, dass wir da fröhlich drüber stehen, aber dass wir ganz einfach voll ehrlich sind. Und von Gott die Lösungen erwarten. Also warum und wozu praktizieren wir Seelsorge aneinander? Klar, wie gesagt, es ist Gebot, den Nächsten lieben, für den Nächsten da zu sein, ihn zu lieben, trösten. Und in der Seelsorge ist auch eines vom Wichtigen in Seelsorge, dass die Gotteskinder, die in der Welt leben sollen, ohne von der Welt zu sein, dass sie in diesem Kontext, wo sie leben, auch mit den Schwachheiten, die sie haben, gestärkt werden, um in dieser Welt zu leben. Ich glaube, jeder braucht in gewissen Zeiten Stärkung, um leben zu können und genügend Gewissheiten wieder zu haben und weiterzukommen, ganz normal in seinem täglichen normalen Leben. Und darum brauchen wir einander, um guten Rat auch zu haben, zu bekommen. Was können wir helfen in dem Sinne, dass wir uns selber vorbereiten zum Seelsorger sein für andere, zum Hilfe bringen? Ich glaube, die Tat von einem Hirte, von dem der Seelsorger ist, vom Hirte, ist ganz gut beschrieben schon in Ezechiel, Kapitel 34. Ich darf öffnen. Ezechiel. In diesem Kapitel hat Gott die Hirten von Israel ermahnt, weil sie ihre Tat nicht getan hatten. Und in dieser Ermahnung entdecken wir, was sie falsch gemacht haben. Und wir entdecken auch, was Christus dann als Hirte für Prioritäten hat und für einen Dienst hat als Hirte. Könnte vielleicht jemand Kapitel 34, Vers 1 bis 10 laut lesen, bitte.
Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen: Menschensohn, weissage gegen die Hirten Israel. Weissage und sprich zu ihnen, den Hirten. So spricht Gott der Herr: Wehe den Hirten Israel, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Das Fette verzehrt ihr, mit der Wolle bekleidet ihr euch, und das Gemästete schlachtet ihr, aber die Herde weidet ihr nicht. Das Schwache stärkt ihr nicht, das Kranke heilt ihr nicht, das Verwundete verbindet ihr nicht, das Verscheuchte holt ihr nicht zurück und das Verlorene sucht ihr nicht, sondern streng und hart herrscht ihr über sie. Und so haben sie sich zerstreut, weil sie ohne Hirten waren und sind allen wilden Tieren des Feldes zum Fraß geworden und haben sich zerstreut. Auf allen Bergen und hohen Hügeln irren meine Schafe umher und über das ganze Land sind meine Schafe zerstreut. Und niemand ist da, der nach ihnen fragt und niemand, der sie sucht. Darum, ihr Hirten, hört das Wort des Herrn. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, weil meine Schafe zum Raub geworden sind, ja, weil meine Schafe allen wilden Tieren des Feldes zum Fraß geworden sind, weil sie keinen Hirten haben und weil meine Hirten nicht nach meinen Schafen fragen und weil die Hirten nur sich selbst weiden und nicht meine Schafe, so hört ihr Hirten das Wort des Herrn. So spricht Gott der Herr. Siehe, ich komme über die Hirten und ich will meine Schafe von ihren Hirten fordern und will ihren Schafeweiden ein Ende machen. Und die Hirten sollen nicht mehr sich selbst weiden, denn ich will meine Schafe aus ihrem Maul erretten, dass sie ihnen künftig nicht mehr zum Fraß sein sollen.
Danke. Man braucht gar nicht sehr viel dazu zu sagen, zu diesem Text, der uns zeigt, wie schrecklich es ist, wenn Hirten, wenn Verantwortliche für sich selber leben oder wenn sie mit der Strenge umgehen, mit Gewalt und Härte herrschen, was das alles gibt, wie der Herr sie dann ermahnt und absetzt, weil sie das Schwache haben sie nicht gestärkt, das Kranke haben sie nicht geheilt, das Verwundete haben sie nicht verbunden, das Verscheuchte holen sie nicht zurück und das Verlorene suchen sie nicht. Da haben wir der ganze Arbeitsplan, hatte ich gesagt, das ganze Programm vom Leben von Wirten. Und es ist interessant, wenn dann in diesem Text, wenn dann der Prophet von Jesus spricht, dann ist die Reihenfolge umgedreht. Vers 16, schau mal, Vers 16 vom Kapitel, wenn er von Jesus spricht: Das Verlorene will ich suchen und das Verscheuchte zurückholen und das Verwundete verbinden, das Schwache will ich stärken, das Fette aber und das Starke will ich vertilgen, ich will sie weiden, wie es recht ist. gesehen, als wir in der Ermahnung sind die Verlorenen am Ende von der Liste. Beim guten Hirte sind die Verlorenen am ersten in der Liste. Das ist interessant, finde ich. Wie wenn dann das Kommen Christi die erste Last von Christus war und für das er gekommen, für die Verlorenen. Das Verlorene suchen. Das Verscheuchte zurückholen. Das kennt jede Gemeinde. Leute, die hineingekommen sind und plötzlich, leider sind sie auf jemand anders gefallen, der mit so viel Freude sein ganzes theologisches Wissen ihm an die Ohren gezündet hat, dass der Mensch verscheucht wurde, rausgegangen. Oder wegen was anderes. Und der wieder zurückholen. Das Verwundete verbinden. Das ist auch interessant, dass, wenn er da von Christus spricht, dass nicht mehr das Heilen vom Kranken steht. Er hat sie ermahnt, dass sie die Kranken nicht geheilt haben. Vers 4. Und in Vers 16 steht nichts mehr von Heilen, sondern nur noch von Verbinden, Helfen. Das Schwache will ich stärken. Das ist Tat der Seelsorge. Stärken, das heißt, zu dem Starken führen, zu Christus führen. Ich finde das so schön, du kennst diese wunderbare Geschichte mit Mose, Hasagan, Hur, und Aaron, Hur. Auf Deutsch, sieht das auch? Hur, okay. Also Mose, Hur und Aaron, weißt du noch, zum Beten, und der Josua in der Wüste war, ne? Das ist ein super Bild, ne? Es hat mir ein Künstler das Bild gemacht für mein Büro, wo der Mose da ist und die zwei Brüder ihn halten. Ne? Und wo man unten im Tal der Josua sieht mit dem Schwert. Denn der Evangelist arbeitet mit der Bibel da unten, ne, im Tal. Ne? Und er sieht nur so lange, dass die Gebetsgruppe standhaft bleibt. Aber das Interessante in diesem Text, was ich gerade jetzt unterstreichen möchte, ist, als Mose müde geworden ist, haben Hur und Aaron haben ihn auf den Stein gesetzt. Weißt du, wer der Stein ist in der Bibel? Eckstein, sagt ihr das was? Das ist Seelsorge. Hat zuerst geholfen, haben sie die Arme gehalten. Und nachher haben sie ihm geholfen, du kannst weiter siegen, wenn du sitzt, Mose. Müde werden ist schlimm, ist nicht schlimm, Sitz auf Jesus. Komm in die Ruhe, mitten in diesem Kampf. Auch wenn du weißt, dass es nur so lange sie gibt, dass du deinen Stab bis auf den Thron Gottes hebst. Auch wenn du das weißt, du kannst ruhen auf dem Eckstein. Helfen kannst du nie, wenn du selber nicht weißt, ich kann auch ruhen auf dem Eckstein. Meine Ruhe ist garantiert. Auch in den schlimmsten Situationen, wo ich keine Antwort habe, darf ich auf dem Eckstein sitzen, bei Jesus bleiben. Die Hirten, das Problem der Hirten war, sie haben für sich selber gelebt. Und wenn man für sich selber lebt, kann man nicht den Blick haben für die anderen. Denn dann schaut man sogar die anderen an, wie sie mir helfen könnten. Ne? Es gibt so Christen, die sehen überall, wer ihnen nicht hilft. Interessant, ne? Die merken, da hat mal einer nicht geholfen, da könnte einer mehr machen, doch könnte. Ne? Aber Christus ändert uns. Ändert den Blick. Ich finde das so schön, auch diesen Text, dass Jesus gesagt hat, wenn das Licht in dir Finsternis ist und deine Augen nicht Licht haben, dann ist der ganze Körper in der Finsternis. Ich habe diesen komplizierten Text, was Jesus da gesagt hat. Aber das hat mit dem zu tun, wenn ich das Licht Gottes hineinkommen lasse in mein Leben hinein und Licht in meinem Leben drin ist, dann wenn ich rausschaue, ist das Licht Christi. Dann schaue ich mit dem Licht hinaus und sehe, wegen diesem Licht kann ich sehen, was der andere für Nöte hat. Das Licht, das Gott. Aber zuerst muss ich das Licht hineinkommen lassen in mir, dass mein Wesen ins Licht kommt. Und von diesem Licht kann ich dem anderen dann, kann ich ihn trösten und helfen. ist auch interessant, vielleicht nur noch da bei Ezekiel. Muss man schauen, wie Gott da auch die Schafe anklagt. Gar nicht so, das macht einem ein wenig schwitzen, finde ich. Von Vers 17 weg vom Kapitel. Und zu euch meinen Schafen spricht Gott der Herr, siehe, ich will Recht sprechen zwischen den einzelnen Schafen, zwischen den Wildern und den Ziegeböcken. Ist es euch nicht genug, dass ihr eine so gute Weide abweidet, müsst ihr auch noch das übrige Weideland mit euren Füßen zertreten? Und wenn ihr klares Wasser getrunken habt, müsst ihr dann das übrige mit euren Füßen trüben? Und sollen dann meine Schafe das abweiden, was ihr mit euren Füßen zertretet habt, und trinken, was ihr mit euren Füßen trübe gemacht habt? Darum, so spricht Gott der Herr zu ihnen, siehe, ich selbst will Recht sprechen zwischen den fetten und den mageren Schafen. Weil ihr alle schwachen Schafe mit Seite und Schulter weggedrängt und mit euren Hörner gestoßen habt, bis ihr sie hinausgetrieben hattet, so will ich meinen Schafen zu Hilfe kommen, dass sie künftig nicht mehr zur Beute werden sollen, und ich will Recht sprechen zwischen den einzelnen Schafen. Interessant finde ich, unerhört stark dieses Bild, dass man so im Gemeindeleben so überfüttert sein kann, dass man sogar das Essen für die anderen zertretet im Herumstrampeln, und dass dass die anderen nur noch das Essen bekommen, das sonst verstampft ist von dem Rumtreten, wo man unnötig auf dieser Weide rumdreht, und dass dann die Schwachen durch die Starken rausgestoßen werden, mit den Hörnern gestoßen, bis sie hinausgetrieben sind. Ich will jetzt nicht mehr Erklärung geben, jetzt kann sich etwas denken, ne? An diesen Text. Aber ich finde es so wichtig, dass wir sehr dankbar sind für das Gras, Gottes Wort, ja, in der Gemeinde. Und dass wir nicht anfangen, auch nicht die Bibel zu gebrauchen, um drauf rumzutreten, das heißt, um so kompliziert zu machen, dass das Essen für die andere trübe wird. Komplizierte Gedanken und theoretische Theologie kann das Wasser trübe machen. So dass der Text, wo steht, dass das Evangelium so einfach ist, dass jedes Kind versteht, dass dieser Text nicht mehr stimmt. Weil man nicht versteht, ein Kind nicht mehr verstehen kann, um was es geht. Und da müssen wir aufpassen, denn sonst plötzlich meinen wir uns stark und durch unsere Stärke, vielleicht unser Wissen stark, werden andere mit unserem Kopf, mit unseren Hörnern, werden andere rausgestoßen und verhetzt. Und ziehen sich zurück, weil es ihnen dann so hart wird, so kompliziert wird. Und das Essen so trübe. Ich muss immer wieder daran denken, während jahrelang hat Billy Graham, man kann denken, von ihm was war Mila, aber das ist super, kommt in den Himmel. Ich finde das so groß, dass er immer wieder die Botschaften, wenn er alle fertig vorbereitet hat, hat er sie zu lesen gegeben, Kinder, 12-jährigen Kinder. Und wenn die 12-jährigen Kinder die Botschaft nicht verstanden haben, hat er sie umgeändert. Und er hat ein großes theologisches Wissen. Aber er konnte, und das ist eine Gabe Gottes, aber auch eine Arbeit, er konnte das Evangelium so weitergeben, dass es ein Kind verstehen kann. Und das scheinen wir auch immer wieder gut zu sein, auch in der Seelsorge. Wir müssen ganz, ganz bewusst wissen, wenn jemand zu Gott kommt, wenn jemand Sünde bekennt, auch wenn man noch nicht versteht, wo Lösung ist, wenn die Haltung richtig ist, auf den ganz einfachen Prinzipien von Gottes Wort, dass Vergebung Freiheit bringt, dass Vergebung heilt in einem Leben, wenn diese einfachen Prinzipien in Praxis umgesetzt werden, Das ist Evangelium, auch in der Seelsorge. Schlimmste, was ich immer wieder treffe in der Seelsorge, es kommen zu viele Leute zu mir. Das Schlimmste, was ich treffe in der Seelsorge, sind Leute, die mal zuerst so 4-5 Jahre bei Psychiater waren. Die können sich schon so total falsch analysieren und meinen, es ist die gute Analyse, die sie haben. Ja? Dass alles so kompliziert ist. Sie wissen schon, von welchem Temperament und was für eine Mischung da drin ist und so was. Und was vom Großvater und vom Vater kommt. Und sie wissen schon das alles. Ja? Okay? Gewiss haben wir Sachen, die Verletzungen sind in unserem Leben, die Heilung brauchen. Aber versteht jeder Kranke, was der Arzt versteht? Wahrscheinlich nicht. Versteht jeden Christ, was Gott versteht? Ganz sicher nicht. Und wenn Gott sagt, dass er seine Kinder heilt, auch inwendig, da kann er auch viel heilen in einem Leben, ohne dass man versteht, wie er heilt und was er heilt. Aber wo plötzlich Friede, Ruhe, Freiheit, Geborgenheit da ist, von Gott gegeben. Also, weiter. Ich muss da vieles überspringen. Jetzt kann man sich fragen, was sind die Hauptgebiete, wo ich eigentlich versuchen soll, in meinem Leben in der Bibel zu arbeiten oder zu arbeiten, dass ich mich selber auch vorbereiten kann, also selber vorbereiten, um in der Seelsorge eine Hilfe zu sein. Ich finde es schön, dass wir heute haben wir so viele Möglichkeiten, um autonom, also selbstständig, also verschiedenes zu arbeiten. Und ich finde es gut, wenn wir wissen, welche Gebiete eigentlich sehr wichtig sind, um uns zu vorbereiten, um Menschen besser kennenzulernen und besser zu verstehen. Das erste bleibt immer dasselbe: Gott besser kennen. Das ist natürlich die Bibel, aber auch Bücher, du findest, um Gott besser zu kennen. Es gibt vieles, das wunderbar geschrieben ist und uns hilft, auch Gott besser zu kennen und wissen, wer Gott ist. Auch in diesem Gebiet möchte ich gern dir Mut machen, das müssen alle als Aufgabe in der Bibelschule, die Evangelien nochmal ganz durchzulesen und einfach zu überlegen mit den Synoptikern, also mit Matthäus, Markus, Lukas, die Geschichten zusammen, dieselbe Geschichte zusammennehmen mit den Synoptikern und zu überlegen, wie hat Jesus die Menschen begegnet? Was wissen wir genau? Ich schreibe es dann alles auf. Was wissen wir genau? Wie waren seine Aktionen, Reaktionen? Was war seine Botschaft, als er den Menschen begegnet hat? Wir wollen von ihm lernen. Er ist Hauptmodell, ja? Hauptvorbild. Wir wollen von ihm lernen, wie er mit Menschen umgegangen ist. Und ich glaube auch, darum haben wir die Evangelien, dass wir das besser verstehen. Das ist sehr interessant und hilft uns dann auch zu überlegen, wie wir mit Menschen umgehen. Zweites Gebiet, erste ist Gott und Jesus in den Beziehungen. Zweites Gebiet wäre einfach Menschenkenntnis. Das ist natürlich auch das Schöne in der Bibel, wenn du die Bibel auch liest als verschiedene Biografien. Die Biografie von Mose von und so weiter, von Abraham und einfach schaust, wie war ihr Leben, da gibt es ja auch Bücher dazu, wo einfach ihr Leben beschrieben ist, mit allem dem, was sie so an Etappen gelebt haben. Und da siehst du auch, wie Menschen von verschiedenen Typen reagieren und wie Gedanken ganz verschieden sein können vor einer Not oder in der Schwachheit, dass man ganz verschieden sein kann. Das dritte, das ist das, was wir am Sonntag gehört haben beim, ich weiß der Vorname nicht mehr, der erste geredet hat am Sonntag im Gottesdienst. Ja? Wie?
Michael.
Ja. Als er am Anfang den Heilsplan gezeichnet hat, kurz, ne? Er hat kurz am Anfang den Heißglanz gezeigt. Habt ihr gemerkt? Durch Altes Testament, Abraham, ein Mann ausgerufen, dann ein Volk und so weiter, dann die Opfer und bis zu Jesus. Okay? Das ist auch eine Aufgabe in der Bibelschule. Es muss jeder der ganze Heilsplan erzählen können in 3 Minuten. Ne? Von der Schöpfung bis dass der Herr zurückkommt. Ne? Es scheint es wichtig, dass man versteht, dass es eine Zeit gegeben hat am Anfang, wo Gott durch das Gewissen, das hat nicht genügt, das Gesetz, und das hat auch nicht genügt, dann Opfer, das hat auch nicht genügt, dann die Propheten, die Ermahnung, stets Ermahnung, hat auch nicht genügt und so weiter. Und dass man das erzählen kann, dass man auch in der Seelsorge weiß, wie der ganze Heils, der globale Heilsplan aussieht. Heilsplan war das dritte. Das vierte ist Kenntnis der Welt, Weltgeist, Weltdenken. Das heißt jetzt nicht, dass du jede Zeitung lesen musst, ne? Und am Fernsehen alle ganze Mist anschauen musst, um die Welt zu kennen. Habe ich nicht gesagt, ne? Okay? Aber man liest manchmal schnell, dass eben das Wort Kosmos, Welt, das verschieden gebraucht wird im Neuen Testament. Aber was ist eigentlich die Welt? Was ist das Weltdenken? Ich glaube, es ist wichtig, dass man eine Arbeit macht darüber, was ist das Weltdenken. Jede Kultur hat eine gewisse Denkart, die biblisch falsch ist, aber man muss herausfinden, was biblisch falsch ist dabei. Das ist sehr interessant. Das kann einer rausfinden, der fast keine Schulung hat, kann aber auch einer noch weiterarbeiten, der schon x Doktorate hat, weil das Ding ist ganz einfach und ist auch ganz, ganz kompliziert. Und darum finde ich es gut, dass man im Niveau, wo man hat und mit den Möglichkeiten, die jeder hat, die Überlegung hat, was ist eigentlich die Welt und das Weltdenken, was wir wissen, dass die unsichtbare Welt und der Le Prince de ce siècle, der Fürst dieser Zeiten, dass das ganze Ding stoßt. Wir wissen, dass Gott drüber ist in seiner Souveränität. Wir wissen auch, dass die Evolution der Welt per Kap ist, nicht per gegen oben, ne, sondern in den Sumpf hinein. Aber jetzt, wo wir jetzt sind, in unserer Kultur, was ist eigentlich Weltgeist, so können wir auch helfen in der Seelsorge. Denn in der Seelsorge dürfen wir nicht einfach von Sachen, also von praktischen Sachen, die nicht gut sind, sprechen. Ne? Sondern vom Geist, der dahinter ist, der uns trüben kann und auf eine falsche Bahn führen kann. Ich bin erzogen worden von meinen Eltern, die Missionar waren, super Leute, die wir hatten eine Tafel im Gang zu Hause von den 2 Wegen. Kennst du die Tafel? Ich könnte sie heute noch zeichnen. Weißt? Breite Weg links. Am Anfang ist ein Restaurant. Weißt? Große Tür. Ne? Kommst rein, Restaurant. So. Ne? Ganz hinten ist der Zug. Weißt? Die Dampfmaschine mit Feuer. Das kann doch vom Teufel sein, der Zug. Ne? Nie in einen Zug gehen als Christ. Achtung. Ne? Und der breite Weg da. Ne? Und rechts ist die schmale Pforte. Die kleine Fahrt. Der geht vor der Zeltmission durch, so schön. Und nach der Zeltmission ist ein Leugen an einer Kette, aber die Kette ist zu kurz, da kann ich bis an den kleinen Pfad gehen. Wenn du auf dem kleinen Pfad bleibst, wirst du nicht keine Probleme haben. Kann dich nicht angreifen. Ne? Und das habe ich als Kind immer wieder gesehen in unserem Gang. Ne? Und nach der Bekehrung, ich sehe noch gut das Bild, in der Bibelschule hatte ich meine Gitarre auf dem Ding, habe Tram genommen in Basel und wollte am Abend singen gehen in einer Nightclub-Ding da drin. Ne? Und da war ich an der Tür und da kam das Bild. Jetzt was machst du? Ne? Mein Gewissen war markiert von diesem Bild. Und das Bild ist nicht grundsätzlich ganz falsch, würde ich sagen, ja. Aber ich wusste, da drin sind Menschen, die das Evangelium nötig haben. Dann bin ich reingegangen, habe angefangen Englisch zu singen, dass niemand was versteht. Ja. Und nachher habe ich aber doch deutsche Lieder und nachher konnte ich Zeugnis geben. Ich habe den Jukebox abgestellt und so. Und beim Zurückgehen auf die Bibelschule, es war Nacht, also war nur noch der Tram bis Bettingen, aber kein Bus mehr. Dann bin ich hochgegangen im Wald mit meiner Gitarre. Da war ein inneren Kampf. Ist das jetzt nötig? Ist das gehorsam? Oder bin ich da hingegangen, wo man nicht hineingehen sollte? Ja. Mein Gewissen war markiert von etwas. Klar, es war markiert und hat in der Kindheit bestimmt mich bewahrt. Aber es hat mir nie erklärt, was der Weltgeist ist. Und es hat mir niemand gesagt, dass die Welt in meinem Herzen ist. Und dass, weil es in meinem Herzen ist, zieht mich verschiedene Sachen, ziehen mich an. Weil es da drin ist. Wenn das nicht da drin wäre, würde es mich nicht anziehen. Und dann musste ich so neu überlegen. Ich musste auch neu mein Gewissen, musste ein neues Programm draufbringen, wo das alte Programm zerdrückt. Das war gar nicht so einfach. In die Freiheit zu kommen und in dieser Freiheit nicht in die Sünde zu fallen, aber zu du bist frei, da drin zu sein, das Evangelium zu bringen. Du bist frei dazu. Aber du musst ganz klar bleiben in deiner Zielsetzung und in einer im Verbundensein mit dem Herrn. Darum Kenntnis der Welt, Weltgeist, Weltdenken ist nötig, dass wir ein gutes Verständnis haben. Macht das auch klarer, ich muss das immer wieder auch mit meinen lieben Kindern so machen, dass sie verstehen können, wieso das und das nicht hilft. Nicht einfach sagen, das ist nicht für Christen, das ist das Schlimmste, wenn man das sagen kann. Da weiß ein Kind, da kommt ein Kind einfach in eine Klemme hinein und weiß nicht, um was es geht. Als Pionier haben wir ja achtmal umgezogen und unsere Kinder hatten immer nur, sie haben nie etwas so gekannt. Eine Gemeinde mit Jungen haben sie nie gesehen. Keine Jugendgruppe. Sie hatten nur immer Freunde, die ungläubig waren. Waren immer die einzigen Gläubigen in den Schulen. Und mussten im Weltgeist leben und in diesem totalen Weltgeist als Christ leben. Die mussten verstehen, warum das und das und das. Da müssen sie wissen, was das im Herzen gibt, wieso dass es neue Versuchungen gibt und wieso diese Versuchungen nicht helfen, um Jesus nachzufolgen. Und sobald ein Mensch, ein Christ entdeckt die Realität von seinen persönlichen Schwachheiten, dann kann er anfangen, sich selber zu bewahren und versteht, wo ihn der Weltgeist hinführt. Und darum hat er dann die Freiheit, nicht mitgerissen zu werden und ist gelöst von der Welt. Vergiss das nicht, auch hier in der Gruppe, wenn ihr untereinander Seelsorge macht, die schon mehr wissen. Die Ratschläge sind keine Gebote für die anderen. Ne? Die Ratschläge sind ein Helfen zum Denken und zu verstehen, was eigentlich die oder die Situation oder die oder die Versuchung mit sich bringt, dass dem anderen ganz klar ist, weil ich Jesus nachfolgen will, will ich selber das und das lassen, denn ich weiß, ich bin schwach und kann mir das nicht leisten. Das schönste Christsein ist, seine Schwachheit zu erkennen. Dann ist man der freiste Mensch. Kann man aus Weg gehen. Ich gehe mit meinen vielen Diensten auswärts, bin ich im Hotelzimmer. Das ist immer das Blödsinn, was es gibt, ne? Aber es ist doch so. Bin ich im Hotelzimmer und in jedem Hotelzimmer ist ein Fernseher. Und im Zimmer bin ich ganz allein. Stell dir mal vor, die Chance. Die ganze Nacht allein und habe einen Fernseher. Doch super, ne? Niemand sieht mich. Ne? Und im Zimmer liegt ein Programm
Und es gibt Hotels, wo es so 40 verschiedene Programme hat am Fernsehen. Die ganze Nacht. Niemand sieht es. Und es kommt heute noch, mir noch vor, dass ich, wenn ich Programm anschaue, dass ich dann den Wecker stelle auf 1 Uhr morgen, mich anziehe und wandern gehe, weil ich Angst habe, den Fernseher anzumachen. Ich bin schwach. Und muss in verschiedenen Situationen strikt sein, wegen meiner Schwachheit. Niemand würde mich sehen. Was? Niemand? Der Herr? Alle Engel? Ganze unsichtbare Welt? Die Dämonen? Alle würden sehen. Ah, jetzt endlich. Ja? Wir müssen, meine Kinder haben gut akzeptiert, dass wir nie keinen Fernseher haben. Denn ich habe ihnen erklärt, der Papa ist zu schwach. Und das haben sie verstanden. Ich sage, der Papa ist zu schwach, ich kann anmachen, kein Problem, aber wenn jemand kommt, der Probleme hat, oder wenn ein Telefonanruf ist und es ist etwas Tolles dran, wäre ich zu schwach abzustellen. Oder wenn was Blödes kommt, wäre ich zu schwach abzustellen. Ich würde Zeit nehmen für den Kasten, Zeit, die ich brauche für die Bibel oder für Menschen. Da habe ich der Ursula gesagt vor der Hochzeit, bevor wir einen Fernseher haben, haben wir die Atombombe im Haus. Bis jetzt haben wir sie noch nicht, so viel ich weiß. Okay. Aber,
Daniel,
ja?
Aber was hast du mit deinen Kindern gemacht, gesagt, weil wir ja auch gegangen,
ja. Ja, natürlich. Und sogar mit einem Lehrer hatte ich Probleme. Der hat immer Aufgaben gegeben auf ein Fernsehprogramm. Dann war ich bei ihm und habe ihm gesagt, er stellt Probleme, ich habe keinen Fernseher zu Hause. Ne? Und es ist noch nicht obligatorisch in Frankreich, einer zu haben. Ne? Ja, die können aber zum Nachbar gehen. Die Kinder haben gesagt, nein, die können nicht zum Nachbar gehen, die bleiben bei mir zu Hause. Habe ich ihn gefragt, ja, gibt es keine andere pädagogische Möglichkeit, ihnen etwas zu lernen? Ich war in der Schule während Jahren, habe nie einen Fernseher gebraucht. Haben auch gelernt, schreiben und lesen, so, ne? Okay. Hat mich natürlich sehr komisch gefunden, hat auch recht, bin auch komisch, ne? Aber er hat dann mit Liebe, hat er doch andere Aufgaben gegeben, das war toll, habe ihm gedankt, ein Geschenk gemacht, sogar nicht ein Fernsehgeschenk. Ich habe mir ein Geschenk gemacht und ein schönes Paket mit Schokolade und so, ja, dass er auch weiß, ich bin dankbar für das, dass er das einzieht. Und die Kinder, mit den Kindern sind wir Fernseher angeschaut im Geschäft, mit den 3 Kindern. Haben gesagt, jetzt schauen die mal die Preise an. Und dann sind die nach Hause gekommen, wussten die Preise, haben gesagt, jetzt werden wir beten, versuchen so viel Geld auf die Seite zu machen, wie ein Fernseher kostet. Und das ganze Geld brauchen, um Spiele zu kaufen, Familien, wo wir miteinander spielen können am Abend und etwas lernen dabei. Wir haben 2 große Schränke voll Spiele, wenn du mal kommst, kann ich super. Und das Interessante ist, dass die Nachbarskinder zu uns kommen zum Spielen, kamen sie, verstehst? Die waren nicht am Fernsehen, die kamen zum Spielen bei uns. Und am Anfang in der Schule hat dann ein Lehrer mir gesagt, eben ein anderer noch, hat gesagt, es ist schade, es wäre doch gut, sie hatten mir Informationen. Und als der Samuel seinen Preis bekommen hat als ersten Mathematiker von Frankreich und da die höheren Tiere zusammen waren mit Champagner und so, dann sagt mir einer von den Mathematikern, sagt mir, schon interessant, wie euren Sohn so eine Denkkraft hat. Wir haben nicht oft so die Denkkraft gefunden. Ich weiß auch nicht von, ja. Dann habe ich gesagt, ja, das kommt also schon erstens vom Schöpfer, von Gott, kommt diese Denkkraft. Ich sage, vielleicht auch, weil wir keinen Fernseher haben. Schaut er mich an und sagt, ja, oh, das ist ja das doch möglich, sagt er mir. Okay. Interessant, ne?
Wir haben eine Praktikantin jetzt gehabt, und die hat so eine Beurteilung oder so halt über uns geschrieben, und dann hat sie reingeschrieben, Familie Kukus hat kein Fernsehen.
No.
Ja, also, da haben wir auch darüber geredet mit ihr, und das war auch irgendwie so,
Christen haben kein Fernsehen.
Genau.
Und wenn dann halt irgendwie die Kinder in der Schule sind, habe ich auch schon gehört, dann werden die auch ausgelacht, oft, weil sie kein Fernsehen haben. Aber was hast du deinen Kindern gesagt, was sie dann eben den anderen antworten sollen? Oder wie hast du sie stark gemacht, dass sie da drüber stehen?
Ich glaube, in dem Ganzen weißt du, dass du kannst ja ihnen zeigen auch, das habe ich auch gemacht, ihnen zeigen, wie der Fernsehen auch macht, dass man oft nicht Zeit hat, miteinander Spiele zu machen, miteinander Zeit zum Diskussion und miteinander reden zu können, ein Spiel machen, dass ich einander helfen kann und so, verstehst du, dass man sich orientiert auf etwas. Aber ich bin nicht der Typ Christ, der sagt, Christ hat kein Fernsehen.
Nee.
Das ist eine ganz persönliche Rede.
Okay. Aber die Welt glaubt das.
Ja, die Welt glaubt das. Ja, aber das ist ja gut, wenn sie es glauben. Das ist ja kein Problem. Ne? Und unsere Kinder haben, verstehst du, die Kinder haben andere Maßstäbe. Und da kannst du ihnen helfen. Und auch zeigen, wie viele verschiedene böse Sachen sie nicht sehen brauchen, weil du kein Fernsehen hast. Und das können Kinder verstehen. Aber da muss jeder mit seinen Kindern und also in der Ehe schon den Weg finden, mit den Kindern den Weg finden und einfach ich habe das nur gesagt im Sinne, dass wir auch mit dem Hotelzimmer, dass wir ehrlich sein müssen mit uns selber und zugeben müssen, wir haben Gebiete, wo wir schwach sind, und wegen dieser Schwachheit wollen wir nicht in eine Zusammenarbeit hineinkommen mit dem Weltgeist. Siehst du den Gedankengang? Weil ich da schwach bin, will ich nicht da. Es ist nötig, dass ich ganz draußen auf dem Ast bin. Ne? Es kann auch selber bewahren und bewahren sein. Und ich bin dankbar dafür, wenn man das lernt. Denn in der Seelsorge musst du auch helfen können, dass du nicht einfach sagst, kein Fernsehen, sondern du musst erklären, dass, wenn du es erklären kannst, dass du bei dir gemerkt hast, dass du zu schwach bist. Da kann der andere immer noch denken, ja, ich bin stark genug. Aber wenn er stark genug ist, wird er vielleicht selber entdecken, wie schwach er ist. Das haben mir auch manche junge Männer und ältere Männer gesagt, sie sind stark genug, um Pornografie zu sehen. Das sind ja nur Bilder. Das ist ja egal. Ne? Man kann andere Bilder, du schaust ja Bilder von den Bergen an, ich kann auch von den anderen Bergen anschauen, verstehst du, in dem Stil. Ne? Ist ja klar, ist ja egal, alles egal. Ne? Aber es gibt eben Menschen, die nicht zugeben, wie schwach sie sind. Und ich weiß, was ich gelebt habe vor der Bekehrung, und ich weiß, wie viele Jahre Bilder gekommen sind, wo ich gekämpft habe damit. Wo ich manchmal dem Herrn gesagt habe, Herr, hätte ich das nie gesehen, wäre so gut gewesen. Wo du realisierst, oh, du hast ein ganz gutes Gedächtnis vermisst. Unerhört. Wie das klappt da oben. Und zum Glück, habe auch schon gesagt, zum Glück sieht man da nicht ein Fernseher, um zu sehen, was ich denke. Stell dir mal das vor, wenn das immer sichtbar wäre. Ich würde dein Ding noch runterziehen, da weißt du. Ja, genau so würde ich rumgehen dann, ne? Dass man mich absolut nicht mehr sieht. Genau. Also, das war der vierte Ding. Kenntnis der Welt, Weltgeist, Weltdenken und vom Weltdenken in der Überlegung selber entdecken, in was man schwach ist und wie man sich selber auch bewahren kann, ohne eine Gesetzlichkeit zu haben, in der Freiheit leben, aber wissen, in dieser Freiheit will ich bleiben, wegen der Freiheit will ich in verschiedenen Sachen fasten, also nicht haben, einfach, wegen meiner Freiheit. Das fünfte ist Kenntnis der Strategie vom Feind, vom Teufel. Das habe ich gelernt im Militärdienst bei den Fallschirmspringer, Kommandos Fallschirmspringer. Das erste, wenn Krieg ist, muss man zuerst genau wissen, was die Strategie vom Feind ist. Sonst hat es gar keinen Weg zu gehen. Macht man sich abknallen, bevor man am Boden kommt. Man muss wissen, wie hat er das aufgebaut, was hat er für Waffen. Von verschiedenen Ländern haben wir in Frankreich natürlich, in dieser Zeit, wo ich war, die Waffen, dass wir geübt haben auf den Waffen von den Ausländern. dass hier ein Krieg ist, also, und eine und wir einen Bund, da haben wir nicht die Waffe, wissen wir, wie sie geht, wenigstens, ne? Okay? Das ist ja blöd, aber es ist so. Ne? Aber das Prinzip ist, wissen, wie der Feind arbeitet. Der Feind, seine Strategie ist grau. Hast gemerkt, in der Schöpfung, Genesis 1, 1. Mose 1, am Anfang steht, das Erste, was Gott getrennt hat, das gehört schon in Vers 3, glaube ich, er hat Licht und Finsternis getrennt. Das Erste, was er gemacht hat, als die Sache da war. Das erste Einschneiden war, Licht und Finsternis getrennt. Und nachher kam der Teufel, und er will, was Gott trennt, will er zusammen machen. Und was Gott zusammen macht, will er trennen. Gott will, dass die Ehe zusammen ist, der Feind will sie trennen. Gott will, dass Licht und Finsternis getrennt ist, der Feind will sie zusammen machen. Das ist interessant, im Nightclub hast du dunkles Licht, heißt das, auf Französisch. La lumière ténébreuse. Interessant, hä? Und dann, weißt du, diese Lampen, die, wo man nur das Weiße sieht, wenn man... Heißt das Schwarzlicht? Das ist auch interessant, Schwarzlicht, genau. Schwarzlicht. Genau, genau dasselbe, Schwarzlicht, das, beides zusammen. Das ist interessant, hä? Ich finde es ganz interessant. Und das ist die Strategie vom Feind, ist einfach beides zusammenzubringen. Und er hat sehr gerne, wenn die Leute so im Grau leben, weißt, nicht ganz weiß, nicht, ne, nicht ganz Licht, nicht ganz dunkel. Und wir wissen ja schon vom Alten Testament her, wie Gott ermahnt und sagt, wie lange werdet ihr noch auf beiden Seiten hinken? Jetzt entscheidet mal, Licht oder Finsternis, aber entscheidet was. Und das ist der ganze Kampf, und der Kampf, den ich auch mit dieser Überlegung oder gesagt habe vom Hohelied, versteht? Also der ganze Kampf, wer ist meine erste Liebe? Der Hirte? Versteht? Oder die Welt? Der Kampf, wie ist die Mischung? Und der Feind, seine Strategie ist nicht unbedingt, dass die Christen in ein total übles Ding hineinfallen, aber wenn sie nur grau gehen, ist super. Versteht? Dann wenigstens ist nicht genügend Licht, dass die anderen Menschen merken, Christus ist da, das Licht Gottes ist da. Das Graue gefällt ihm. Denn Grau ist immer relativ. Es kann ein bisschen mehr schwarz drin sein oder ein bisschen mehr weiß. Es ist immer noch grau. Es ist immer grau. Dunkelgrau, hellgrau ist grau. Aber es ist nicht weiß. Das ist die Strategie vom Feind in der Gemeinde. Strategie vom Feind in der Gemeinde ist, was ich schon gesagt habe, im Korinther, 2. Korinther, dass das Vergeben kompliziert wird, dass es immer schwieriger wird in den Beziehungen. Das hat der Feind gerne. Dass man, ich komme manchmal in Gemeinden, bin eingeladen, wenn so Krieg ist zwischen Ältesten oder mit Pastoren, Ältesten, so, das ist unerhört. Bin so dankbar, dass was da manchmal gesagt wird, dass das die Heiden nicht hören. Das ist ganz schrecklich manchmal. Wegen Kleinigkeiten große Dinge gibt, weil man in Grau ist. Und dann sieht man nicht genau, wo geht es durch, weil alles ist grau. Und man sieht einfach nicht mehr durch. Unerhört. Das will der Feind. Und der Feind gebraucht einfach unsere alte Natur, unser Menschsein, unser Fleisch, er gebraucht das und will es immer wieder in das Graue hineinpressen. Das muss bei uns auch mitschwingen in der Seelsorge, sodass wir selber, schon als Erstes, ich selber immer wieder flehe darum, dass mein Leben im Lichte Gottes ist und nicht irgendwo dazwischen drin. Und ich will auch immer wieder dazwischen drin. Es ist auch vieles grau. Und macht mir weh. Und brauche immer wieder Vergebung, dass wieder total Licht da ist. Und je mehr das Licht von Gott ins Herz hineinkommt, je mehr entdeckt man so Ecken, wo noch Schatten drin ist. Und wo man in der Reinigung weiterleben kann.
Das Letzte, dann ist Mittagessen. Nein, das Letzte sage ich nicht. Genau.
Weil, jetzt hast du uns neugierig
gemacht. Das war ja das Ziel, oder? Also guten Appetit in dem Fall. Nein, das Letzte wäre viel zu lange. Es geht nicht mehr ran. Aber ich bete noch, wenn ihr wollt. Ja, eine Frage.
Die nicht zum Ende bleiben und noch nicht bezahlt haben, sind noch ein paar, die können jetzt nach Mittagessen nochmal zahlen. Man bitte dann nicht vergessen.
Oder es kommt eine Bälle nach.
Also wer vor Mittag
sonst erzählen wir wieder der vom Himmel da mit dem Häuser, weißt du? Ja. Mit dem Bretter am Ende da. Okay. Hab Dank, Herr, für deine Liebe zu jedem von uns, deine Liebe zu mir. Ich bin immer wieder überwältigt, wie du Geduld hast und so viel Vergebung, so viel Gnade. Ich bin so dankbar, Herr, für uns alle. Danke, dass diese Gemeinde auch so eine junge Gemeinde ist, wo die Lieben aneinander helfen können und miteinander marschieren können in diesem, ja, im Weltgeist, wo wir leben, in diesem ganzen Kontext. Hilf ihnen einfach auch immer wieder zu sehen, wo grau ist, wo man ins Weiße rübersteigt wieder. Bitte, Herr, hilf uns miteinander das Ziel zu erreichen. Wir möchten dir die Ehre geben und wirklich auch, dass viele Menschen zu dir kommen, Herr, denn du bist es würdig, dass viele dich anbeten. Du hast alles bezahlt. Herr, hilf uns, schul uns in unserem persönlichen Leben, dass wir so weit vorwärts kommen, dass wir auch die Last von den anderen tragen können. Danke, Herr. Danke, dass du uns beistehst und dass du uns weiterführst. Herzlichen Dank. Amen.
Danke fürs Zuhören.